Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Yes, we are open. Geöffnet. Das steht vielleicht an manch einer Ladentür, so ganz schön in Neonschrift. Aber eine der Ausstellungen, die jetzt fertig aufgebaut sind, aber nicht eröffnet werden können, ist Neon Delight. Eine kleine Kulturgeschichte der Neonkunst im Zentrum für internationale Lichtkunst in Unna. Weil diese Show aber richtig interessant ist, stellt Peter Backhoff sie jetzt trotzdem vor, sozusagen zum Vormerken für später. Es geht nämlich auch um die Kunst der Edelgase und Leuchtstoffröhren, also so mit Lichtschreiben, Malen, Gestikulieren, im Do-it-yourself, im Retro-Modus. Das ist ja im Netz gerade ziemlich angesagt und geht zurück auf die 80er.
Die 1980er brachten den endgültigen popkulturellen Durchbruch vom Flummi im Schulranzen bis zur Stroboskopbeleuchtung in der Disco. Alles war plötzlich neonfarbig, auch in der Matt's Red Show. Ein aktuelles Video-Tutorial aus Minneapolis über Neon und die Buchstaben, Röhrenzeichnungen oder Leuchtreklamen, die man daraus machen kann, geht es zurück in die Zukunft der 80er. Die Showwerkstatt leuchtet, als wäre sie radioaktiv aufgeladen. Indes.
Der Begriff wird sehr oft falsch genutzt. Ah, guck da, was eine schöne Neon. Aber dann ist es zum Beispiel eine Leuchtstoffröhre, eine Lampe, die gemacht wird in einer Fabrik. Aber Neon leuchtet natürlich rot.
Weiß John Jaspers vom Zentrum für internationale Lichtkunst in Unna, während Argon zum Beispiel blau leuchtet. Trotzdem ist es nicht grundverkehrt, sämtliche leuchtenden Edelgase Neon zu nennen. Ein Verhältnis wie Rama und Margarine, beides ginge. Echtes Neon in einer Glasröhre unter Strom sieht dabei gar nicht so neonfarbig aus. Eher sanft glimmend wie Grillkohle. Entdeckt wurde es 1898 beim Destillieren von flüssiger Luft. Und auch Tutorials wie die Matt's Red Show wirken wie reinszenierte alte Physiklabore von Edison, Tesla oder Daniel Düsentrieb. Steampunkig, retrofuturistisch.
Ich glaube, dass Neon momentan ein bisschen hip ist und ein bisschen retro. Und die Leute erinnert an andere Zeiten, wo alles ein bisschen unschuldiger war vielleicht und einfacher als in der jetzigen Zeit.
Thanks for dropping by. I'm gonna see if I can't bend this glass here.
Oh.
Es hat auch etwas mit Empowerment zu tun und ist sehr befriedigend, wie in manchem Tutorial zu sehen ist. Mithilfe uralter Glasbläsertechnik mit den Händen und eigener Puste leuchtende Artefakte herzustellen. Eine Revolte gegen die Massenproduktion einerseits und auch gegen das Digitale, denn
jetzt ist es so, ja, Neon ist ersetzt worden von Bildschirmen, Handys und so weiter und so weiter.
Die Neonfarbigkeit, das Leuchtende, ist all überall. Schöner ist es, wenn man es selber macht, ganz analog. Klingt plausibel. Zurück in die Neon-Geschichte. Die erste Lampe entstand 1910, die erste Reklame 1912, ein Friseursalon in Paris. Las Vegas war Pionierstadt. Das sieht man sehr schön an historischen Fotos. Neonlicht in allen Farben stand in seiner Frühzeit aber für das billige, schnelle und fürs Rotlichtmilieu, weiß John Jaspers. Und es wundert ihn nicht, dass Künstlerinnen und Künstler bis in die 60er mit Edelgasen in Leuchtstoffröhren gar nichts anfangen konnten, bis gesellschaftliche Prozesse sie kunstfähig machten.
Denken Sie dann an Flower Power, Hippies, Pop Art, gesellschaftliche Neuerungen, dass Künstler dann gesucht haben nach einem Material, was zuvor noch niemals in der Kunst verwendet wurde, was noch keine kulturhistorischen Bezüge hatte. Und das haben die dann gefunden in Neon.
Bruce Nauman, der zwei Strichmännchen sich gegenseitig abwatschen lässt, ein Anti-Gewalt-Logo aus Licht gemalt, oder Tracy Emin, die ihre eigene Handschrift in Leuchtstoffröhren übersetzt hat, bis hin zu einem letzten Horizont von der Niederländerin Ginny Vos, ausgesprochene Museumskunst, die für John Jaspers mit der Bastelkunst in Videotutorials etwas zu tun hat. Gerade jetzt, da Leuchtstoffröhren allmählich aus dem Alltag verschwinden, erobert Neon die Labore, Hobbyräume und Ateliers.
Neon Delight, so heißt die Ausstellung in Unna, die ja auf ihre Eröffnung jetzt noch ein bisschen warten muss.
Waren es fast 65% gewesen. Dass die Regierung trotz des Coronavirus am Wahltermin festgehalten hatte, war vielfach kritisiert worden. Unklar ist, ob mögliche Stichwahlen in einer Woche stattfinden werden. Bei der Abstimmung schnitt die Regierungspartei La République en Marche schlecht ab. Deren Kandidatin Buzyn kam in Paris nur auf den dritten Platz. Dagegen konnten die Grünen in großen Städten wie Lyon, Besançon oder Straßburg zulegen. In Bordeaux liegt der Grünen-Politiker Urmic fast gleich auf mit Amtsinhaber Florian. Der rechtsgerichtete Rassemblement National war im strukturschwachen Nordfrankreich und an der Côte d'Azur erfolgreich. Das Wetter verbreitet sonnig, im Nordwesten vereinzelt etwas Regen, Temperaturen im Norden 9 bis 15, sonst bis 20 Grad, morgen im Norden zunächst sonnig, später Wolkenaufzug, in der Mitte und im Süden nachlassende Niederschläge, zunehmende Auflockerungen, Temperaturen 10 bis 20 Grad. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk, Corso, Kunst und Pop.
Heute mit Sigrid Fischer, hallo, guten Tag. Wissen Sie noch, die neue Heimat hat mal günstige Wohnungen für breite Bevölkerungsschichten gebaut. Genau das, was wir heute auch wieder dringend brauchen. Deshalb schaut sich eine Ausstellung die Arbeit dieses Gewerkschaftsunternehmens an, jenseits seines skandalreichen Endes, im Corso-Gespräch dazu Kuratorin Hilde Strobel. Und wir gucken uns Neonlichtkunst an im Zentrum für internationale Lichtkunst Unna. Aus Neuseeland kommt die Formation Fat Freddy's Drop. Mit ihrer Mischung aus Soul, Reggae und Dub treten sie weltweit auf und sind so viel unterwegs, dass sie das neue Doppelalbum zum Teil auf Tour eingespielt haben. Aus Special Edition Part 1 kommt hier das Stück Trickle Down. Industrial Music, Transgender, Avantgarde, drei zentrale Begriffe, die sich mit dem britischen Performance-Künstler, Musiker und Schriftsteller Genesis P. Orridge verbinden. Samstag ist er bzw. sie im Alter von 70 Jahren gestorben. Es/he, das war das Pronomen für P. Orridge, also er und sie in einem. Und das hat er sie auch so gelebt. Genderregeln außer Kraft setzen, Grenzen und Extreme austesten. Davon war das Leben von P. Orridge bestimmt. Um die 200 Musikalben sind da entstanden, unter anderem mit den Bands Throbbing Gristle und Psychic TV. Und es gab auch Ausstellungen mit Fotografien und Zeichnungen. Jens Balze hat Genesis P. Orridge auch persönlich kennengelernt in Interviews. Jens Balzer, worin besteht die künstlerische Bedeutung von Genesis P. Orridge?
Also zweifellos, finde ich, gehören Throbbing Gristle, Sie haben schon erwähnt, die erste Band, die er gegründet hat, zu den prägenden Popphänomenen der 70er Jahre. Also die haben Musik gemacht, die eigentlich Anti-Musik war, sich nicht für Songs interessiert, sondern für Sounds. Und zwar für solche Sounds, die den Hörer unmittelbar überwältigen sollten. Also Die Fragen, die Sie stellten, waren so, welche Frequenzen schmerzen, in welcher Weise kann man Musik vielleicht so einsetzen wie psychedelische und sonstige Drogen? Und um solche Fragen zu beantworten, haben Sie Synthesizer benutzt als eine der ersten Bands, Tape-Recorder, Bandmaschinen, selbst gebaute elektrische Instrumente, waren wahrscheinlich die erste Band, die systematisch mit Sampling arbeitete. Und das Ganze haben Sie dann mit einem doch tatsächlich sehr provokanten Auftreten kombiniert. Also Sie haben sich dann in paramilitärische Uniformen gekleidet und Ihre Körper mit pornografischen Bildern geschmückt.
Ja, das klingt ja so nach Provokationsstrategie à la Punk auch. Also wie haben sich Throbbing Gristle etwa, wie hat sich auch Genesis P. Orridge zum Punk verhalten oder vielleicht auch abgegrenzt davon?
Der Punk kam ein bisschen später. Also im Grunde war Genesis P. Orridge ein Vorläufer davon. Er hat seine Karriere eigentlich als Hippie begonnen in einer Kommune in London, die Exploding Galaxy hieß die. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie die Berliner Kommune. Nur eins, nur dass die Kommunaden da noch an einer weit konsequenteren, sagen wir mal, Dekonditionierung des Daseins gearbeitet haben. Also sie wollten alle Institutionen und Riten auflösen und überwinden, an denen die Menschen sich sonst orientieren. Hat keine festen Identitäten, keine festen Wohnplätze, keine regelmäßigen Schlafzeiten. Und in dieser Kommune liegt gewissermaßen die Wurzel des Schaffens von Genesis P. Orridge, in dem Wunsch nach Dekonditionierung auf der Suche nach dem wahren Selbst des Menschen, sagen wir mal. Und das unterscheidet sich ja doch deutlich vom Punk. Also ihm ging es nicht nur um Destruktion, um Nihilismus, sondern um die, sagen wir mal, Entbergung des wahren menschlichen Kerns.
Die Band Throbbing Gristle hat sich dann 1981 ja aufgelöst, aber Genesis P. Orridge ist auch danach ja noch so als Künstler tätig gewesen. Hat er da auch diese Provokationsästhetik, will ich mal sagen, fortgesetzt?
Er hat gleich die nächste Band gegründet, Psychic TV, die ist in verschiedenen Inkarnationen ein bisschen die jüngste Vergangenheit gegeben hat. Er hat ja selber immer behauptet, dass es ihm gar nicht vor allem um Provokation ginge, sondern eben um Transgression, ne? Und um die Erkundung von Grenzen und deren Überschreitung. Wobei das eine oder das andere vielleicht nicht zu haben ist, sagen wir mal. Aber er hat dann auch selber als Mensch mit seinem Körper an diesen Sachen gearbeitet. Er ist dann, seit den 90ern in New York gelebt und damit begonnen, sein Geschlecht zu verändern, spiegelbildlich zu seiner Lebensgefährtin Jacqueline Breyer. Also beide ließen sich Implantate in Wangen, Kinne und Brüste operieren, um jeweils ihre weibliche und männliche Identität zu überwinden und damit zu einer sexuellen Einheit zu werden. Also sie selber hat gesagt, das wäre ein Zustand der Pandrogynität, den die beiden erreichen wollten und damit auch ein ultimatives Mittel zur Überwindung des Patriarchats, ne, nämlich also damit auch aller überkommenen kulturellen Strukturen, Traditionen und Repressionen. Das Ganze hat ein frühes, tragisches Ende genommen, weil Lady J, ihre Partnerin 2007 mit gerade mal 38 Jahren gestorben ist. Und sie hat dann unter anderem durch das Erlernen von Voodoo, auch filmisch dokumentiert, später versucht, mit der Seele der Verstorbenen dann eins zu werden.
Ja, was bleibt jetzt von Genesis P. Orridge und ihrer Kunst?
Na, in gewisser Weise ist er schon der erste wirklich postmoderne Popstar gewesen. Also jemand, der seine Identität unablässig verändert hat, beziehungsweise der gezeigt hat, dass Identität etwas ist, das sich unablässig verändert und dass die Grenzen, die dieser Veränderung gesetzt werden, immer kulturelle Grenzen sind, also künstliche Grenzen, die sich aufheben oder verschieben lassen. Ich finde, das bleibt und es bleibt ein Fundus an sonderbarer, lauter, extremer Musik, die bei vielen Menschen, die sie in den 70ern oder 80ern erstmals gehört haben, ich selber gehöre dazu, das Gefühl ausgelöst hat, wow, sowas kann man also auch machen.
Ja, fragt sich, ob man das heute auch noch machen kann. Ja, vielleicht. Vielleicht findet es heute nochmal Nachahmer. Wir hören jetzt mal rein in ein Stück von Genesis P. Orridge. Danke, Jens Balzer, erstmal zum Tod des Performance-Künstlers, der Performance-Künstlerin. Und das Stück heißt Discipline von Genesis P. Orridge und seiner Band Throbbing Gristle. Yeah. Discipline, ruft da Genesis P. Orridge mit seiner Band Throbbing Gristle. Yes, we are open, geöffnet. Das steht vielleicht an manch einer Ladentür, so ganz schön in Neonschrift. Aber eine der Ausstellungen, die jetzt fertig aufgebaut sind, aber nicht eröffnet werden können, ist Neon Delight. Eine kleine Kulturgeschichte der Neonkunst im Zentrum für internationale Lichtkunst in Unna. Weil diese Show aber richtig interessant ist, stellt Peter Backhoff sie jetzt trotzdem vor, sozusagen zum Vormerken für später. Es geht nämlich auch um die Kunst der Edelgase und Leuchtstoffröhren, also so mit Lichtschreiben, Malen, Gestikulieren, im Do-it-yourself, im Retro-Modus, das ist ja im Netz gerade ziemlich angesagt und geht zurück auf die 80er.
Die 1980er brachten den endgültigen popkulturellen Durchbruch vom Flummi im Schulranzen bis zur Stroboskopbeleuchtung in der Disco. Alles war plötzlich neonfarbig, auch in der Matt's Red Show. Ein aktuelles Video-Tutorial aus Minneapolis über Neon und die Buchstaben, Röhrenzeichnungen oder Leuchtreklamen, die man daraus machen kann, geht es zurück in die Zukunft der 80er. Die Showwerkstatt leuchtet, als wäre sie radioaktiv aufgeladen. Indes.
Der Begriff wird sehr oft falsch genutzt. Ah, guck da, was eine schöne Neon. Aber dann ist es zum Beispiel eine Leuchtstoffröhre, eine Lampe, die gemacht wird in einer Fabrik. Aber Neon leuchtet natürlich rot.
Weiß John Jaspers vom Zentrum für internationale Lichtkunst in Unna, während Argon zum Beispiel blau leuchtet. Trotzdem ist es nicht grundverkehrt, sämtliche leuchtenden Edelgase Neon zu nennen. Ein Verhältnis wie Rama und Margarine, beides ginge. Echtes Neon in einer Glasröhre unter Strom sieht dabei gar nicht so neonfarbig aus. Eher sanft glimmend wie Grillkohle. Entdeckt wurde es 1898 beim Destillieren von flüssiger Luft. Und auch Tutorials wie die Matt's Red Show wirken wie reinszenierte alte Physiklabore von Edison, Tesla oder Daniel Düsentrieb. Steampunkig, retrofuturistisch.
Ich glaube, dass Neon momentan ein bisschen hip ist und ein bisschen retro. Und die Leute erinnert an andere Zeiten, wo alles ein bisschen unschuldiger war vielleicht und einfacher als in der jetzigen Zeit.
Thanks for dropping by. I'm gonna see if I can't bend this glass here.
Es hat auch etwas mit Empowerment zu tun und ist sehr befriedigend, wie in manchem Tutorial zu sehen ist. Mithilfe uralter Glasbläsertechnik mit den Händen und eigener Puste leuchtende Artefakte herzustellen. Eine Revolte gegen die Massenproduktion einerseits und auch gegen das Digitale, denn
jetzt ist es so, ja, Neon ist ersetzt worden von Bildschirmen, Handys und so weiter und so weiter.
Die Neonfarbigkeit, das Leuchtende, ist all überall. Schöner ist es, wenn man es selber macht, ganz analog. Klingt plausibel. Zurück in die Neon-Geschichte. Die erste Lampe entstand 1910, die erste Reklame 1912. Ein Friseursalon in Paris. Las Vegas war Pionierstadt. Das sieht man sehr schön an historischen Fotos. Neonlicht in allen Farben stand in seiner Frühzeit aber für das billige, schnelle und fürs Rotlichtmilieu, weiß John Jaspers. Und es wundert ihn nicht, dass Künstlerinnen und Künstler bis in die 60er mit Edelgasen in Leuchtstoffröhren gar nichts anfangen konnten, bis gesellschaftliche Prozesse sie kunstfähig machten.
Denken Sie dann an Flower Power, Hippies, Pop Art, gesellschaftliche Neuerungen. Dass Künstler dann gesucht haben nach einem Material, was zuvor noch niemals in der Kunst verwendet wurde, was noch keine kulturhistorischen Bezüge hatte. Und das haben die dann gefunden in Neon.
Bruce Nauman, der zwei Strichmännchen sich gegenseitig abwatschen lässt, ein Anti-Gewalt-Logo aus Licht gemalt, oder Tracy Emin, die ihre eigene Handschrift in Leuchtstoffröhren übersetzt hat, bis hin zu einem letzten Horizont von der Niederländerin Ginny Vos, ausgesprochene Museumskunst, die für John Jaspers mit der Bastelkunst in Videotutorials etwas zu tun hat. Gerade jetzt, da Leuchtstoffröhren allmählich aus dem Alltag verschwinden, erobert Neon die Labore, Hobbyräume und Ateliers.
Neon Delight, so heißt die Ausstellung in Unna, die ja auf ihre Eröffnung jetzt noch ein bisschen warten muss.